Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. In der letzten Woche haben Christian und ich ja über die Energiewende gesprochen und eine Aussage, die Christian getroffen hat, oder eine Frage vielmehr, hat mich doch noch ein bisschen beschäftigt. Ich spiele die nochmal ein und auch meine erste Antwort auf seine Frage.
Nochmal? Müssen wir den Ausbau der Erneuerbaren bremsen?
Ja und nein. Also ja, weil die Infrastruktur nicht hinterherkommt.
Ja.
Also Solarausbau war so schnell, ne, der Strom der Solaranlagen, wenn du ihn frei verkaufen müsstest, der ist ja nichts wert. Strom mittags ist nichts mehr wert. Wir verschenken ihn, wir zahlen drauf, wir kriegen ihn nicht weggespeichert. Nein, denn wenn wir Klimaschutz ernsthaft betreiben wollen, und das ist ja das übergeordnete Ziel, egal ob wir jetzt 2040, 45 oder 50 fertig werden wollen, wir sind immer noch zu langsam. Und da rettet uns auch die Kernkraft nicht, weil auch die viel zu langsam ist. Darüber will ich heute in der Folge nochmal sprechen und das nochmal ein bisschen ausführlicher diskutieren. Also, die Frage hat mich wirklich beschäftigt. Müssen wir die Energiewende bremsen? Wir diskutieren das ja hier in der Runde regelmäßig und man kennt auch die politische Diskussion dazu, dass im Moment eher Zurückhaltung herrscht. Ich will das mal ein bisschen sortieren, denn tatsächlich, also ich bin ja Professor für erneuerbare Energien. Ich muss ja qua Amt für den Ausbau sein, aber der kann ja nicht um jeden Preis gehen. Und das, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht und ich will, ja, ich sag mal so, die sortierten Gedanken jetzt mal besprechen, um am Ende den Versuch zu starten, ein Fazit zu ziehen. Das soll so das Ziel sein. Also das übergeordnete Ziel war ja auch die Antwort, die ich Christian gegeben habe. Deutschland hat sich verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Da ist schon die erste Diskussion, ist das so notwendig? Denn andere Länder, also vor allem andere große Volkswirtschaften, haben andere Ziele, also die Europäische Union, USA 2050, China 2060, Indien 2070. Das ist erst in, ja, 30, 40, 50 Jahren. Da kann man sagen, boah, das ist aber noch lange hin. Warum jetzt so einen Stress machen? Warum müssen wir in Deutschland und einzelne Bundesländer, haben wir sogar gesagt, die Bundesländer wollen bis 2040 bilanziell klimaneutral sein. Also das heißt, keine Treibhausgase mehr emittieren. Und die dann noch emittiert werden, weil wir es nicht komplett schaffen, die müssen wir dann auch noch kompensieren durch Technologie, also Carbon Capture and Storage oder CO2 wirklich aus der Atmosphäre wirklich rausholen, damit wir dann Negativemissionen haben. Warum müssen wir in Deutschland der Musterknabe sein an der Stelle? Das ist doch nett und es gibt mittlerweile da viele Stimmen, die sagen, ja gut, und das, da gehört sicherlich Christian auch zu, es macht doch gar keinen Sinn, warum sollten wir uns in Deutschland so knechten? Es gibt auch verschiedene rationale Entscheidungsgrundlagen, die sagen, nee, eigentlich macht es keinen Sinn. Ja, aber also, ich denke, ganz wichtig, um das auch jetzt direkt am Anfang festzuhalten, wir müssen die Treibhausgasemissionen global auf Null bringen. Ja, da kann man jetzt wieder die Diskussion bringen, Deutschland hat nur 2% Anteil und das ist doch egal, was wir machen. Ja, damit kann man natürlich auch einen kleinen Stich machen. Aber die Veränderungen, und da steckt dann wieder die Physik dahinter, werden so gravierend, das wollen wir, glaube ich, nicht. Denn die Extremwetterereignisse werden halt zunehmen. Das ist tatsächlich nur Physik. Und das treibt am Ende dann halt Kosten hoch. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wenn man jetzt überlegt, in Deutschland, was haben wir denn jetzt eigentlich schon erreicht durch die Energiewende. Und Energiewende meint nicht nur die Stromwende, das heißt also, dass wir es geschafft haben, die Treibhausgasemissionen im Energiesektor zu reduzieren, also bei der elektrischen Energieerzeugung, indem wir Kohlekraftwerke abgeschaltet haben, indem wir weniger Braunkohle, Steinkohle verbrennen, dass wir das ersetzen durch die Erneuerbaren. Photovoltaik, Wind, Kernkraft, gehen wir das Thema, lassen wir es hier mal außen vor. Da haben wir einen guten Schritt nach vorne gemacht. In den anderen Sektoren sieht es aber anders aus. Also wir haben dann noch den Wärmesektor, das ist also die Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und Warmwasser. Eine Lösung oder Technologie wäre die Wärmepumpe. Zäh. Wir kennen die Diskussion zum sogenannten Heizungsgesetz oder dem Gebäudeenergiegesetz, wobei selbst im Koalitionsvertrag es heißt, wir wollen das Heizungsgesetz abschaffen. Also finde ich ein bisschen. Also das sollte man als Profis sauberer darstellen. Naja, aber da passiert nicht die Dynamik, die wir bräuchten. Und im Industriesektor haben wir die Herausforderung, da haben wir halt hohe Temperaturen, ne, Prozesswärme für, da denkt man sicherlich zuerst mal an eine Stahlerstellung oder an sich Metallverarbeitung, aber auch die chemische Industrie zum Beispiel braucht, hat hohen Temperaturbedarf, und zwar hoch, sowohl in viel als auch in hohe Temperaturen. Die müssen erzeugt werden, das ist nichts für eine Wärmepumpe, da braucht man andere Technologien, die es eigentlich auch gibt. Naja, und dann haben wir natürlich das große Sorgenkind des Transportsektors, der einfach nicht vorankommt bei der Dekarbonisierung. Wir sehen bei der Elektromobilität, schwieriges Feld, aber es geht langsam voran. Da hat sich das batterieelektrisch betriebene Fahrzeug durchgesetzt, global. Wir sehen ja, dass Länder wie China mehr als 50% der neu zugelassenen Pkw sind batterieelektrisch. Klar, bis das dann hochgelaufen ist, dass wir es geschafft haben, dort den Ausbau oder den Tausch der Verbrenner, den vollständigen Austausch hinzubekommen, das dauert natürlich noch, weil es dann so eine nachlaufende Welle ist. Aber immerhin kommen jetzt immer mehr batterieelektrische Fahrzeuge nach. Deutschland tut sich da immer noch ein bisschen schwer, auch Europa, einzelne Länder, Norwegen ist sicherlich das Musterbeispiel, kommen ganz gut voran, aber andere europäische Länder tun sich schwer. Im Schwerlastverkehr scheint das Pendel auch in Richtung der batterieelektrischen Antriebe zu gehen, also bei den Bussen insbesondere. Da ist das Thema Wasserstoff durch, behaupte ich jetzt mal. Also man sieht da quasi keine Entwicklung mehr. Denn das Entscheidende ist ja, was kostet die Fahrt mit so einem wasserstoffbetriebenen Fahrzeug? Also, ob das jetzt ein Auto ist, weil das Thema wie auch durch ist. Wir haben die Busse, LKWs und die Brennstoffzellen oder Verbrennungsmotoren gingen ja auch, aber vor allem die Brennstoffzellen, die ja dann Wasserstoff rückverstromen, da passiert relativ wenig. Es sind immer nur kleine Pilotprojekte. Auch im Zugverkehr beobachten wir das. Es gibt ja verschiedene Regionen in Deutschland. Also im Taunus hat man das ja, zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein, also wasserstoffbetriebene Züge. Technisch alles noch nicht ausgereift. Und das führt einfach dazu, dass dort alles, was batterieelektrisch ist, jetzt nicht bei den Zügen, aber bei den LKWs und auch bei den Bussen, sich im Moment durchsetzt. Durchsetzt in Vorsicht. Ne? Also das heißt, in die Richtung wird es gehen. Flugzeug, Schiff, da ist noch gar nichts. Also da ist die Hoffnung, vielleicht künftig mit den E-Fuels was zu machen, also mit synthetischen Treibstoffen, dass wir aus Überschussstrom klimaneutrale Treibstoffe herstellen. Denn Benzin ist ja auch nur eine Kohlenwasserstoffverbindung, die können wir auch synthetisch herstellen. Das Verfahren ist auch sehr alt, das haben wir schon in Deutschland in den 1930er Jahren genutzt. Geht. Und bei der Verbrennung entsteht natürlich Kohlendioxid, aber das ist ja vorher aus der Atmosphäre entnommen werden. Also der Kreislauf wäre dann geschlossen, wir hätten einen klimaneutralen Flugverkehr. Ja, also da sind wir noch am Anfang. Also wir wollen bis 2045 auf Null kommen. Wir haben jetzt es geschafft, seit 1990 bis heute knapp 50% unserer Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 1990 ist natürlich für Deutschland ein dankbares Jahr, das Jahr der Wiedervereinigung. Da gab es noch die Schwerindustrie, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern. Die haben wir dann abgewickelt, relativ hart und brutal, was natürlich dazu geführt hat, dass wir damit sehr schnell unsere Emissionen runterbringen konnten. Ziel soll es sein, bis 2030, also das ist der erste oder der nächste Marker, die politischen Ziele sind immer so im 10-Jahres-Takt, wir wollen 65% weniger Treibhausgasemissionen haben im Vergleich zum Jahr 1990. Ja, also das Ziel ist machbar, vor allem bei dem Strommix, wir sind ja bei über 60% der Erneuerbaren sind ja aus, oder der Strom sind ja aus Erneuerbaren, oder rund 60%, also wenn wir uns die Daten mal angucken, 63% waren es im Jahr 2024, vor allen Dingen getrieben durch die Windenergie, es waren so etwas mehr als ein Viertel der elektrischen Energie kam aus der Windenergie, 15%, also ungefähr ein Sechstel der Stromversorgung kam aus Photovoltaik, 23 waren es noch etwas unter 60%. Also da sind wir auf einem guten Weg und auch da werden wir dann so ein Ziel erreichen, sagen wir 80% der elektrischen Energieversorgung aus Erneuerbaren zu machen, mit allen Vorteilen, Nachteilen, haben wir ja schon diskutiert. Aber das muss dann bis 2045 auch auf 100% sein. Das ist eine große Herausforderung. Ich sage mal, ne, dieses Pareto-Prinzip. Die ersten 80% eines Ziels erreicht man relativ gut mit 20% des Aufwandes. Naja, und dann die letzten 20%, die dann noch fehlen, da braucht man dann 80% des Aufwandes. Das ist ganz häufig so. Stromsektor, wie gesagt, sieht ganz gut aus. Der nächste Punkt ist, ein Kernziel muss es sein, alles, was geht, zu elektrifizieren. Denn Strom ist so das höchste Gut. Das heißt also, wenn wir es schaffen, immer mehr Prozesse zu elektrifizieren, dann können wir den Vorteil von PV und Wind nutzen und speichern. Also im Moment haben wir den Stromverbrauch, der ist rund 600 Terawattstunden, der wird nochmal raufgehen auf bis 2030 auf ungefähr 1000 Terawattstunden. Auch da müssen wir mal gucken, wie jetzt so die Entwicklung ist. Wenn die Elektromobilität jetzt anzieht, haben wir natürlich deutlich mehr Bedarf. Mehr Wärmepumpen, die aus Strom Raumwärme machen. Dann haben wir noch die Elektroöfen, die aus Strom einfach Hochtemperatur machen in der Industrie. Ja, also wenn man da jetzt immer die Frage stellt, Energiewende bremsen, an der Stelle nein, auf gar keinen Fall. Weiter. Denn wir beobachten bei der Windenergie, die zieht jetzt auch gerade wieder an. Wir haben deutlich mehr Genehmigungen in der Pipeline. Da ist auch viel Repowering dabei. Das heißt also, alte Windräder an guten Windstandorten werden jetzt ersetzt durch neue, weniger, dafür größere Anlagen. Das ist genau der richtige Weg. Man kennt die Windverhältnisse. Das wird uns nochmal einen richtigen Schub geben, weil das Windrad dann der neue Windpark, der repowerte Windpark, ein Vielfaches an elektrischer Energie produziert im Vergleich zu diesen alten Windrädern, die ja meist so 70, 80 Meter hoch sind. Die neuen sind ja dann in der Größenordnung 135, vielleicht sogar 150 Meter. Also das sind schon Brecher. So, also da müssen wir sagen, Vollgas. Ne? Weiter auf dem Gaspedal bleiben. Wir wollen, wir müssen. Müssen wir? Gucken wir gleich nochmal. Dann haben wir die Netze. Ne? Das ist ja das Thema der letzten Folge oder der letzten beiden Folgen eigentlich. Wir haben diese große Herausforderung des Redispatch, dass wir über 2 Milliarden Euro pro Jahr allein für Redispatch, das heißt dieses Engpassmanagement im Stromnetz, dass wir im Norden abschalten, im Süden fossile Kraftwerke, typischerweise die Gaskraftwerke, zuschalten. Am Ende zahlen das die Endverbraucher. Die Industrie und zum großen Teil natürlich die Privatkunden. Lösung, Netzausbau, und da kann man sagen, Energiewende, bremsen ja. Denn wenn wir jetzt weiter die Photovoltaik so zubauen, wie wir es tun, was ja erstmal ein gutes Ziel ist, dann kriegen wir ein Problem. Ist einfach so. Ich ziehe nochmal kurz die Zahlen. Energy Charts eben kurz zusammenklicken. Also wir sind da, also es läuft ja. Ne? Also wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren 14 und 15 Gigawatt zugebaut, allein bei der Photovoltaik. Wir sind jetzt bei knapp 9 Gigawatt. Die Zahlen hängen noch ein bisschen hinterher. Das heißt, also die erste Boomphase, die wir haben aus dem Jahr 2009 schon los, 10, 11, 12, da sind wir jetzt schon wieder drüber, deutlich drüber. Da haben wir so rund 7 Gigawatt zugebaut. Das war ja damals schon wahnsinnig. Was ist jetzt aber der Unterschied zu dem, was wir heute machen, dass wir so gut vorankommen, und dem, was wir 2009, 10, 11 gemacht haben? Man erinnert sich vielleicht noch an die Aussage von Jürgen Trittin, der war ja damals Bundesumweltminister. Und der hat 2004 bereits, das war ja auch so der Anfang der Energiewende, also die Windenergie lief schon, Photovoltaik war noch in Anführungszeichen in den Kinderschuhen, der sagte, es bleibt dabei, dass die Förderung erneuerbarer Energien einen durchschnittlichen Haushalt nur 1 Euro im Monat kostet, so viel wie eine Kugel Eis. Darauf wird er heute noch festgenagelt, auf diese Aussage. Denn das ist er überhaupt nicht eingetreten, ganz im Gegenteil. Also wir zahlen an Einspeisevergütung für Strom nach dem EEG, also nach dem Erneuerbare Energiengesetz, sind wir im Moment bei 10 Milliarden Euro. Das waren in den Hochzeiten, waren es mal 16 Milliarden. Das haben wir über diese sogenannte EEG-Umlage gezahlt. Das heißt, die 4, 5, 6 Cent, die auf den Strompreis draufkamen, noch on top. Die ist mittlerweile weg. Wir zahlen sie aus Steuergeldern. Also das Geld muss bezahlt werden, weil das Gesetz ja sagt, PV- und Windanlagen bekommen eine feste Einspeisevergütung über 20 Jahre. Und wir zahlen vor allen Dingen jetzt immer noch die Schulden ab aus dieser ersten Boomphase 2009 bis 2012. Weil da halt viel installiert worden ist zu sehr attraktiven Vergütungspreisen. Da lag ja die Einspeisevergütung noch bei deutlich über 20 Cent die Kilowattstunde. Da konnte man sich damals, wenn man da PV-Anlagen von großen Freiflächenanlagen installiert hat, echt eine goldene Nase verdienen. Das ist auch passiert. Und da ist halt politisch nicht angemessen gegengesteuert worden, sodass wir jetzt noch die Schulden abtragen müssen. Also Schulden ist ja falsch, es sind ja keine Schulden. Aber das, was wir damals getan haben, müssen wir jetzt heute noch ausgleichen. Also man hätte eigentlich da schon besser steuern müssen. Jetzt kann man sagen, ja, hätte. Das ist jetzt halt rund 15 Jahre her. Das können wir jetzt auch nicht mehr retten. Das läuft ja aus. Also die Anlagen aus 2010, die laufen dann 2030 aus der Förderung raus. Das heißt, da wird perspektivisch ab 2030 wird das besser. Wobei natürlich auch danach noch die Anlagen in der Vergütung bekommen. Aber das geht runter. Das heißt, da ist Ende der Fahnenstange irgendwann, was diese EEG-Vergütung angeht. Die Windenergieanlagen betrifft das auch, aber vor allen Dingen das Problem waren die PV-Anlagen. Auf der anderen Seite müssen wir ganz klar sagen, also warum ist die Photovoltaik heute die günstigste Energiequelle, die wir weltweit haben? Warum produziert insbesondere China 1 Terawatt an Leistung? Also, das heißt Herstellung von Solarmodulen in der Größenordnung von 1 Terawatt. Absoluter Wahnsinn, was da passiert ist. Können wir da sagen, ja gut, China dominiert den Solarzellenmarkt. Anderes Thema. Aber ich glaube, was wir so ein bisschen vergessen in Deutschland, und da sollten wir uns mal auf die Schultern klopfen, der Ausbau der Erneuerbaren, der Ausbau der Photovoltaik in den 2010er Jahren am Anfang war der Startschuss, um diese günstige Energiequelle zu schaffen. Das haben wir gut gemacht. Das bezahlen wir jetzt als Volkswirtschaft als Geschenk an die Welt. Also, klingt ein bisschen pathetisch, aber das haben wir gemacht. Das EEG ist kopiert worden als Antreiber für oder als Gesetzesmechanismus für den Ausbau der Erneuerbaren in vielen anderen Ländern, auch in den Bundesstaaten, in einzelnen in den USA. Aber das war eine Leistung, die wir heute immer noch abtragen. Da kann man sagen, selber schuld, Deutschland, warum macht ihr so einen Quatsch? Ja, aber wir meckern ja immer, was wir alles falsch machen. Da haben wir mal was richtig gemacht und geben der Welt jetzt etwas oder haben der Welt etwas gegeben oder haben den Anstoß gegeben. In der Produktion sind wir ja raus. Haben wir nicht so richtig viel von, denn den Profit ernten jetzt andere. Aber da haben wir was Gutes getan. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das nützt uns ja in Deutschland nichts. Wir haben sehr, sehr hohe Strompreise. Das ist ein echtes Problem. Also die Börsenstrompreise haben sich einigermaßen normalisiert an der Strombörse. Wir handeln den Strom ja an der Strombörse. Und die Strompreise waren sehr hoch, keine Frage. Hat sich jetzt aber einigermaßen beruhigt, der Markt. Wir haben 2022 natürlich sehr hohe Preise gehabt. Das war aber bedingt durch die Energiekrise, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus resultierende Gaskrise. Denn was den Strom teuer macht, ist Gas. Hat halt was mit dem Marktmechanismus zu tun. Also deswegen, die Börsenstrompreise in Deutschland, die waren mal bei unter 5 Cent die Kilowattstunde und sind jetzt im Moment immer noch bei 7 bis 8 Cent in Deutschland. Das ist immer noch hoch. Also das dürfen wir überhaupt nicht kleinreden. Das heißt, die Beschaffungspreise sind noch lange nicht auf dem Niveau vor der Energiekrise. Das macht den Strom teuer, denn wenn der Basispreis schon hoch ist, führt es dazu, dass natürlich alles andere auch teurer bleibt. Das ist so, da muss man gegensteuern. Ne? Also die Haushaltsstrompreise sind sehr, sehr hoch. Ne? Da gehören wir auch weltweit zu den, haben wir die höchsten Preise. Wobei wir weltweit, ich finde den Vergleich mal ein bisschen unfair zu sagen, na, wir haben weltweit die höchsten Strompreise. Wir konkurrieren auf dem Strommarkt nicht in allen Sektoren mit der Welt. Also klar, Großindustrie auf jeden Fall, keine Frage. Aber Privatkunden und ich sag mal auch so ein Mittelständler, Familienunternehmen, ja, auch die sind international tätig, aber die haben nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, dann gehe ich halt in ein Land mit billiger Energie. Man darf halt auch da nicht vergessen, der Anteil der Energiekosten am Umsatz ist gar nicht so hoch. Also da sind die Unternehmen, da sind wir so hochgejubelt, dieses Thema auch, die Energiekosten sind so hoch, Sozialabgaben etc. haben viel, viel größeren Anteil bei den Unternehmen am Umsatz als die Energiekosten. Abhängig jetzt von der Branche natürlich, eine energieintensive Branche, Papierherstellung, Chemie, Stahl, da sind die Energiekosten schon 15% am Umsatz. Das ist schon, das tut weh, keine Frage. Und da müssen wir was für tun. Weniger in energieintensive Branchen, also das ganze, der ganze Dienstleistungssektor, ich weiß nicht, 2%, vielleicht 5%. Also wenn man mit Unternehmen da spricht und sagt, ja, Rudi, dann lass uns mal was tun, lass uns die Energieeffizienz steigern, sagen die auch, ja, uns drückt der Schuh auch noch woanders und dann relativiert sich das. Soll jetzt aber den hohen Strompreis nicht kleinreden. Bei Haushalten, normaler Haushalt, da sind die Stromkosten, nur Stromkosten, ist nicht die Wärmekosten, Stromkosten bei 3-5%. Bei einkommensschwächeren Haushalten kann das halt über 10% steigen. Das ist natürlich schon Gefahr, dass dann da so eine Art, ich will mal was sagen, Energiearmut entsteht, dass man sich einfach Energie nicht leisten kann. Das wäre natürlich schwierig. Was hat jetzt die Bundesregierung getan und die Bundesregierungen, Plural? EEG-Umlage abgeschafft, das heißt, dass die EEG-Vergütungen für die PV- und Windanlagen nicht mehr über den Strompreis bezahlt werden, zahlen wir jetzt aus Steuergeldern. Ziel soll es sein, dass wir die Stromsteuer senken auf ein Minimum, was die Europäische Union zulässt. Das haben wir beim Industriesektor schon getan, das sollte aber natürlich auch fürs Gewerbe so sein und auch für die Privathaushalte. Endkundenpreis soll um 5 Cent pro Kilowattstunde sinken. Das ist ein Versprechen der Bundesregierung. Das soll 26 kommen, vielleicht. Weiß man nicht. Ja, und der Industriepreis, Strompreis muss natürlich auch gesenkt werden. Also Strompreise sind zu hoch, aus unterschiedlichen Gründen. Die Erneuerbaren treiben den Strompreis deswegen, weil die Infrastruktur nicht passt. Also das ist ja das Spiel, was wir haben. Immer mehr Erneuerbare machen es immer komplexer, das Netz zu steuern. Wir haben da eine Schieflage. Was können wir halt tun? Netzausbau vorantreiben. Da könnte man sagen, ja gut, dann lass uns aber bitte mit der PV, der Windenergie, ein bisschen pausieren. Nee, können wir nicht, weil wir sonst nämlich unsere Ziele nicht erreichen. Bis 2030, 2045, meinetwegen bis 2050. Aber das wird nicht reichen. Also da müsste man die Frage von Christian mit Ja beantworten. Wir müssten die Energiewende bremsen, wobei bei Energiewende muss man sagen, den Ausbau der Erneuerbaren bremsen, denn zur Energiewende gehört auch immer Netzausbau oder Infrastrukturausbau. Das gleiche mit den Speichern. Auch da sehen wir, ja, Speicher läuft an. Wir haben halt viele, viele Heimspeicher mittlerweile. Ich denke, es ist, ich will nicht sagen Standard, aber es wird immer normaler, dass man den, wenn ich eine PV-Anlage aufs Dach bekomme, auch direkt einen Speicher mitbekomme. Das Hauptargument an der Stelle ist jetzt interessanterweise nicht die Netzdienlichkeit, sondern mehr, also einmal wird so ein bisschen die Angst verkauft vor dem Stromausfall. Nach dem Motto, ja, wenn Stromausfall ist, dann kann ja die PV-Anlage mit dem Batteriespeicher, kann das Haus ja versorgen. So einfach ist das nicht, denn das muss man technisch deutlich aufwendiger anpassen, dass die PV-Anlage mit dem Batteriespeicher dann in einem Fall eines Stromausfalls in den Inselbetrieb gehen kann. Das ist technisch möglich, kostet aber deutlich mehr, weil man da einfach noch ein bisschen zusätzliche Technik braucht, dass dann was umgeschaltet wird. Denn, ne, dann muss der Batteriespeicher ein kleines Netz aufbauen mit 50 Hertz Wechselstrom. Das kann er alles, aber man braucht zusätzliche Technik. Das haben die meisten gar nicht, von daher wird nur gesagt, ja, kriegst du, PV-Speicher ist alles gut, und wenn dann der Strom ausfallen sollte, tut er sehr selten, aber wenn es mal passiert, dann ist das Licht trotzdem aus. Und die PV-Anlage speist auch in dem Moment nicht ein. Das heißt, die Speicher arbeiten halt nicht netzdienlich. Nächstes Problem ist bei diesen Speichern, die sind halt auch in der Regel nicht intelligent. Das heißt, jetzt, wenn die Sonne scheint, werden die geladen, dann sind die mittags oder vor der Mittagsstunde schon voll. Wenn wir dann mittags um 1 Uhr dann den höchsten Sonnenstand haben, wir sind ja in der Sommerzeit, dann ist die Batterie voll, die PV-Anlage speist voll ein. Und dann nächstes Problem bei den großen Speichern ist halt, dass die Batteriespeicher dann einspeisen, wenn der Strompreis hoch ist, und zwar der bundesweite Strompreis. Ja, das heißt aber, dass dann lokal das Netz belastet wird, weil dann der Batteriespeicher vielleicht gerade in einem Verteilnetzbereich ist, das schon gut ausgelastet ist, und dann bläst dann der Batteriespeicher noch zusätzliche elektrische Energie ins Netz, weil es halt gerade gut zu verkaufen ist. Das ist alles nicht netzdienlich. Das heißt, da müssen wir von weg. Wir müssen hin zu den netzdienlichen Batterien, und da muss es halt Incentives geben, das heißt also einen wirtschaftlichen Anreiz, das auch zu tun. Das passiert im Moment nicht. Also da muss man sagen, Energiewende bremsen, ja, wenn wir damit meinen, Ausbau von PV und Wind, da könnte man sagen, das müssen wir besser steuern. Dass man sagt, also jedes Windrad, das gebaut wird, muss sofort einen netzdienlichen Speicher bekommen, sonst geht es nicht mehr. Das macht die Anschlussbedingungen, das macht die Planungsbedingungen natürlich viel, viel komplizierter, die Prozesse werden wieder abgebremst. Aber na, das ist schon ein Thema, denn wenn das jetzt so weitergeht mit der Photovoltaik, der Strompreis mittags ist ja nichts mehr wert. Und damit brechen auch Geschäftsmodelle weg. Also der Markt wird es da auch regeln, aber das tut dann halt immer weh. Es müsste eine intelligentere Steuerung der Energiewende geben. Das kriegt die Politik im Moment nicht hin, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es passt. Ja, also das heißt, die Engpässe, die wir haben, das sind nicht die Windenergieanlagen, PV-Anlagen, die sind die Ursache, sondern wir haben das Problem bei den Netzen, bei den Speichern, und letzter Punkt natürlich dann das ganze Thema Dynamisierung, also die Digitalisierung des Stromnetzes mit Smart Mietern. Auch da wäre es sehr sinnvoll, wenn wir in der Lage sind, Lasten zu verschieben, Privathaushalt, also Industrie idealerweise automatisiert. Und da haben wir bisher sehr, sehr wenig gemacht, denn wir kennen die Verläufe beim Stromverbrauch nicht. In der Industrie ja, und die tut auch was, gezwungenermaßen, aber es geht noch ganz viel im Verbrauch von kleineren Verbrauch, kleinere Gewerbebetriebe, Privatkunden. Da geht auch noch mehr. Das muss natürlich alles automatisiert gehen. Da braucht man natürlich schon intelligente Lösungen, dass es halt keinen Lebenskomfort reduziert. Also Wärmesektor, Anteil der Erneuerbaren 18%. Das ist dünn, im Verkehr noch schlechter. Da muss was passieren. Wir müssen Elektromobilität machen. Vor allem hat die Elektromobilität da noch den Nutzen, wir können dann auch die Autos als fahrende Speicher nutzen. Dieses sogenannte Vehicle-to-Grid, bidirektionales Laden, dass wir das Auto nutzen als fahrende Batterie. Da stecken 70 bis 80 Kilowattstunden Batterie drin. Bei kleineren Autos sind es vielleicht nur 40 oder 50 Kilowattstunden. Aber damit kriege ich einen Haushalt eine Woche versorgt, wenn das Auto jetzt nicht fährt. Das wäre schon smart. Auch da kein Geschäftsmodell, aber diese batterieelektrischen Fahrzeuge könnten echt netzdienlich werden. Umsetzung, ne, wie machen wir das in der Stadt, wenn ich nur am Straßenrand parken kann, keine Tiefgarage habe? Wo kommen die Anschlussleistungen her? Da kann ich sagen, ein ganzer Straßenzug einfach überall mit 11 kW oder meinetwegen 22 kW Ladesäulen. Also wenn da viel Leistung dann in die Batterie fließt, um sie schnell zu laden. Und ich überlege, wenn ich jetzt 11 kW Anschlussleistung habe und meine Batterie fast leer ist, dann dauert es halt mit diesem Anschluss 5 bis 6 Stunden, bis die wieder voll ist. Jetzt wird die nie voll, komplett leer gefahren, wir fahren gar nicht so viel Strecke und so weiter. Also da kann man was machen. Ziel muss es sein, bei den Elektroautos bis 2030 müssen wir auf 15 Millionen kommen. Wir haben so rund gut 40 Millionen Autos auf den deutschen Straßen. Wir sind bei unter 2 Millionen Fahrzeugen. Da zählen wirklich echt Batterien, nicht auch noch die Hybridfahrzeuge, weil da die Batterie immer sehr, sehr klein ist. Da muss viel passieren. Da ist aber auch wirklich ein großes Potenzial, wenn wir da den Ausbau jetzt oder das Ausrollen der Elektroautos dann direkt intelligent machen, dass in den Städten ich mein Auto, ich sag mal, am Laternenpfahl laden kann. Klar, muss ich auch die wieder ausbauen. Eine Straßenlaterne hat keine 11 kW, weil sie es nicht braucht. Aber dann habe ich da, wenn nur 5 kW sind. Also da geht viel, da müssen dann auch die lokalen Energieversorger sehr intelligente Lösungen entwickeln, die es heute so auch noch gar nicht gibt. Also die technische Lösung ja, aber dann das Geschäftsmodell dahinter nicht. Regulatorik passt noch nicht. Aber da sind wir zu langsam. Wir müssen da deutlich schneller werden. Das kann eine echte Chance werden, auch für die schwer gebeutelte deutsche Autoindustrie. Damit wir da auch nicht abgehängt werden, vor allem von den Chinesen, die den Markt im Moment fluten. Und auch da dann die Frage, was passiert dann mit der in der Geopolitik, wenn die Amerikaner jetzt mehr in Richtung Protektionismus gehen, also sich versuchen abzuschotten, alles selber machen. Auch wir können es selber machen. Wir können, und dann da vielleicht der Blick auf Europa, denke ich, was gut, ganz Gutes reißen. Und dann der letzte Aspekt bei der Frage Energiewende bremsen oder beschleunigen, die Kosten für den Import von Rohstoffen. Wir sind in Deutschland, wir sind in Europa ein rohstoffarmes Land, eine rohstoffarme Region. Klar, jetzt können wir sagen, boah, Kohle haben wir noch genug. Ja, haben wir auch. Aber die rauszuholen ist viel zu teuer. Also das wird nicht passieren. Wir werden keine neuen Kumpel erleben, die unter Tage mit hohem technischen Aufwand die Steinkohle rausholen, die wir dann verbrennen. Das Thema ist durch. Die Kohle aus Australien, aus Kolumbien, aus den USA ist viel günstiger. Wir haben es ja so gesehen mit diesem tollen Deal der EU mit den USA. Steinkohle kommt künftig komplett aus den Vereinigten Staaten. Schauen wir mal. Aber wir schaffen es, damit Mittel frei zu machen. Denn wir sind in Deutschland immer noch bei knapp unter 100 Milliarden Euro Kosten für fossile Energieimporte, also Kohle, Öl und Erdgas. Und wenn wir Erneuerbare haben, wird das reduziert. Das heißt, also wenn wir da mehr Energie erzeugen durch die Elektrifizierung, was ja auch effizienter ist bei den Elektroautos, schaffen wir das. Das ist eine echte Wertschöpfung, denn wir haben im Jahr 2023 so knapp 40 Milliarden Euro in die Erneuerbaren investiert. Das sind ja Investitionen, die im Land sind. Ne? Da ist Wertschöpfung im Land. Ja, wir kaufen die Solarmodule aus China. Die Wechselrichter kommen aus China, aber da auch noch aus Deutschland. Aber die Handwerker kommen ja aus Deutschland. Das heißt also, wir schaffen, haben da eine Wertschöpfung im Land, vor allem eine regionale Wertschöpfung. Das sind ja keine internationalen Konzerne, die das machen, sondern das sind Handwerksbetriebe, kleine und größere, die sich darum kümmern, die PV-Anlagen oder natürlich auch die Windenergieanlagen zu bauen. Das schafft, hat eine Wertschöpfung bei den Energieversorgern, weil natürlich dann auch eine Integration ins Netz, da braucht man ja Menschen für, die das machen. Und diese Anlagen müssen auch gewartet werden. Das heißt also, wir schaffen dort Arbeitsplätze, wir schaffen dort auch Know-how, wie so ein intelligentes regeneratives Netz aussehen kann, wie das funktionieren kann. Das darf man nicht vergessen, wenn wir dann die Erneuerbaren ausbauen, Fossile reduzieren, Importe reduzieren, werden diese Mittel ja frei, die wir am Ende auch alle bezahlen. Also wenn wir jetzt Diesel tanken, bezahlen wir damit Länder irgendwo auf der Welt, die diese Ressourcen verkaufen. Jetzt kann man da sagen, ja, aber das ursprüngliche Ziel ist doch eigentlich der Klimaschutz. Hilft das eigentlich, wenn wir in Deutschland mehr Erneuerbare haben, weniger verbrennen? Denn es ist so, dieser Wasserbetteffekt wird da genannt, dass wenn wir weniger verbrauchen, dann geht woanders der Verbrauch auf, weil die Energie dann günstiger ist. Und dem Klima ist nicht geholfen. Ja, das stimmt. Auch da, das ist ein Punkt, den man machen muss. Also volkswirtschaftlich ist es aber so, wenn wir halt anderen Ländern diese Ressource nicht mehr abkaufen, sparen wir uns das Geld und können uns davon was anderes kaufen oder dann in andere Dinge investieren. Wir haben weniger Abhängigkeit, wir sind auch weniger erpressbar. Wir kennen die Diskussion mit diesem russischen Gas, jetzt im Moment mit den USA und diesem Energiedeal und diesen 700 Milliarden Euro, die dahinter stecken, oder 750 Milliarden US-Dollar. Wenn also Europa unabhängiger wäre von Energieimporten, hätte da eine US-Regierung und eine Trump-Administration überhaupt kein Druckmittel, um zu sagen, Leute, so geht's nicht. Klar ist auch, wir hängen natürlich noch an anderen, vor allem Mineralien, an anderen Rohstoffen, ob das jetzt Lithium ist oder Kobalt, Chrom, was auch immer. Also dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Aber wir können da die Kosten senken. Das sind halt trotzdem rund 2,5% unseres Bruttoinlandsproduktes geben wir aus für fossile Ressourcen. Wenn man das umrechnet, sind also ungefähr pro Nase in Deutschland pro Jahr 1.000 Euro. Das heißt, jeder von uns in Deutschland, Pi mal Daumen, gibt 1.000 Euro aus, damit wir in Deutschland diese fossilen Energieträger importieren. Dann kann man sagen, gut, okay, alle Leute 1.000 Euro her, die könnten wir sparen. Wenn wir da sagen, pass mal auf, das brauchen wir nicht mehr. Wir entlasten die Haushalte in dem Bereich, nicht direkt, sondern nur indirekt, wäre natürlich eine ganz feine Sache. Dazu müssen wir aber die Erneuerbaren ausbauen und dann ist das der richtige Weg. Also von daher, wenn wir das jetzt alles mal so ein bisschen zusammenfassen, uns da lange die Dinge nochmal zusammengetragen. Frage von Christian, bremsen oder beschleunigen? Beschleunigen. Aber nicht einfach nur drauftreten aufs Gaspedal und sagen, so jetzt nochmal alles schneller, vor allem PV schneller, Wind schneller, weil das einfach ist, sondern wir müssen jetzt an die komplizierten Dinge ran. Und die müssen wir priorisieren und den Ausbau Photovoltaik und Wind nicht bremsen, aber integrieren in das Gesamtsystem. Wir müssen die Speicherintegration beschleunigen. Das ist aufwendig. Das ist was wir bisher noch nicht so gemacht haben. Da müssen wir auch viel lernen. Da werden auch Fehler passieren. Wir brauchen die Smart Meter, das heißt die intelligenten Stromzähler, um flexibler zu werden beim Verbrauch. Wir brauchen eine intelligente Steuerung bei den Wärmepumpen und der Elektromobilität. Ob das jetzt eine stumpfe Förderung ist, aber wir brauchen Akzeptanz, dass die Leute einfach weniger Sorge haben, zu sagen, oh, meine Heizung muss jetzt erneuert werden, ich mache das jetzt mit einer Wärmepumpe. Das geht. 80% aller Haushalte, bei denen geht das. Die 20%, die sind halt wieder schwierig. Und es ist immer individuell, man muss genau gucken. Ich denke, die Heizungsinstallateursbetriebe, die sind da schon auf einem ganz guten Weg. Die verstehen die Technik natürlich auch. Die Technik wird auch immer besser. Bei der Elektromobilität das Gleiche. Auch da vielleicht noch zum Abschluss der interessante Effekt. es ist eigentlich komisch, dass die Batterien immer günstiger werden. Wir haben ja einen Preisverfall bei den Batterien, aber die Elektroautos nicht günstiger werden. Woran liegt das? Ja gut, die Elektroautos werden immer größer, immer schwerer. Die Batterien werden immer größer. Das heißt zwar, der Preis pro Kilowattstunde sinkt bei den Batterien, aber gleichzeitig bauen wir immer größere Batterien in die Autos, sodass sich im Gesamtbild die Elektroautos immer gleich bleiben. Der Weg hin zu einem günstigen, smarten Elektroauto, ich sag mal so, der Polo der Elektroautos, deutsche Hersteller haben den Markt für sich noch nicht entdeckt. Das könnte halt auch eine ganz andere Akzeptanz fördern. Ja, neben dem Ausbau, wo lade ich dann mein Auto? Das muss vor allem natürlich in den Innenstädten geregelt werden oder in Mehrfamilienhäusern, wenn ich halt an der Straße parke. Aber das ist das Entscheidende, weil wir müssen beschleunigen, aber wir müssen jetzt an die Dinge ran, die deutlich komplizierter sind. Dafür brauchen wir auch ein paar intelligente Köpfe, ein paar intelligente Rahmenbedingungen. Das sehen wir im Moment nicht. Also Fazit, Ausgangsfrage von Christian, bremsen oder beschleunigen? Intelligent beschleunigen. Nicht stumpf die Geschwindigkeit erhöhen, sondern, wenn wir mal in diesem Bild des Autos bleiben, jetzt mit dem Beschleunigen. Bisher war die Strecke relativ gerade und da konnten wir jetzt, nachdem wir ein bisschen getrödelt haben bei dem Ausbau erneuerbaren, konnten wir sagen, alles klar, jetzt können wir mal Geschwindigkeit erhöhen, haben das auch gemacht. Und jetzt wird die Strecke sehr, sehr kurvig. Das heißt also, entweder wir reduzieren die Geschwindigkeit oder wir haben ein intelligentes Auto, was in der Lage ist, uns zu unterstützen, dass wir gut um die Kurven kommen. Damit wir nicht links oder rechts runterfallen und die Energiewende dann crasht. Das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Dazu sind wir auch zu weit und wir können es auch nicht mehr zurückdrehen. Also von daher, der Weg zurück ist verbaut. Der wäre noch teurer. Also Fazit, beschleunigen, aber intelligent.